Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast, präsentiert von Rausch, Spedition und Logistik.
Da sage ich hallo und herzlich willkommen zur Auszeit, dem Bamberg Baskets Podcast, präsentiert von Rausch, Spedition und Logistik. Und heute mit einer On-the-Road-Ausgabe, denn wir haben uns aufgemacht nach Herzogenaurach und sind hier im Headquarter unseres Ausrüsters Puma. Und ich freue mich sehr, dass mir ein Mann gegenüber sitzt, den Sie alle nur Mr. Puma nennen. Hallo, Helmut Fischer.
Hallo und guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen bei Puma natürlich, hier in Herzogenaurach.
Helmut, Mr. Puma, nimm uns mal mit. Wie hat diese Geschichte überhaupt angefangen?
Ja, vorab muss man natürlich sagen, ich bin aus Herzogenaurach. Und da in Herzogenaurach musstest du dich irgendwann entscheiden, gehst du zu Puma, zu Adidas oder bleibst du neutral und gehst zu Schaeffler? Ich habe mich sehr zum Leidwesen meines Vaters damals entschieden, zu Puma zu gehen. Er war ja fast 50 Jahre bei Adidas. Aber ich habe bisher keine Sekunde bereut, bin jetzt seit 1. Februar 78 bei Puma, war der erste Werbemann hier in Herzogenaurach. Habe eine Werbeabteilung aufgebaut, war Werbeleiter 30 Jahre lang, Marketingleiter, Sportmarketingleiter. Und ja, irgendwann, klar, jetzt werde ich 75 in diesem Jahr und bin trotzdem dabei geblieben und arbeite jetzt noch 3 Tage in der Woche und betreue weiterhin meinen Lieblingsverein BVB.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du diesen speziellen Spezialvertrag bekommen hast?
Ja gut, erstmal muss 13, klar, ich bin jetzt so lange Jahre dabei, habe in dieser Eigenschaft als Sportmarketingleiter auch angefangen, Schuhe zu sammeln. Zum Beispiel habe 7.500 Schuhe, die ich zu Hause dann privat in der Garage hatte und erst 2012 konnte ich die Schuhe wieder nach Puma zurückbringen und baue seitdem auch ein Archiv, ein Firmenarchiv auf, inzwischen mit einer kleinen Mannschaft, wo wir diese 7.500 Schuhe, inzwischen sind es über 8.000, kategorisieren und natürlich dann auch in Form bringen, damit später oder damit unsere Mitarbeiter auch sehen können, wie sich diese Schuhentwicklung und auch Textilentwicklung in diesen 75 Jahre Puma entwickelt haben.
Wie sieht denn so ein normaler, in Anführungszeichen, Arbeitstag von Helmut Fischer momentan bei Puma aus?
Ja, das ist immer zweigeteilt. Der erste Teil ist natürlich immer Archivarbeiten. Ich treffe mich jeden Früh mit unseren Mitarbeitern und wir besprechen, was im Moment im Archiv zu machen ist. Wir haben ja Führungen auf der Brücke, wir haben Führungen im Archiv und wir suchen natürlich immer wieder neue Schuhe, kaufen neue Schuhe, neue alte Schuhe natürlich, die wir dann besprechen, die Geschichte dazu suchen. Und nachdem ich doch die meisten Schuhe kenne in diesen ganzen 75 Jahren, kann man da jeweils immer eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja.
Gibt es denn irgendwo so einen ganz besonderen Puma-Schuh in dieser Sammlung, der aber bei dir hier noch eine Lücke darstellt, der noch fehlt, der irgendwo in der Welt noch draußen ist und wo Helmut Fischer sagt, Mensch, die müssen wir irgendwie nochmal hierher wieder zurückkriegen.
Es gibt immer wieder welche Schuhe, die ich irgendwo entdecke und sage, Mann, den hätten wir doch gebraucht. Die wichtigsten Schuhe, glaube ich, und von den wichtigsten Sportlern, die habe ich tatsächlich inzwischen auch gesammelt. Und ich habe sehr, sehr, sehr viele Originale von diesen Sportlern auch, die ich ja teilweise oft selber betreut habe.
Die wichtigsten? Welche sind denn die wichtigsten für dich?
Ich kann da immer nur sagen, jede Epoche hat einen eigenen Schuh. Aus den 20er Jahren ist mein Lieblingsschuh eines Herzogenaurachers, des ersten Nationalspielers. Babi Streimann hat er geheißen, hat in Nürnberg gespielt. Und von den seiner Urenkelin habe ich tatsächlich seinen Originalschuh von 1927 geerbt. Ein Fußballschuh der Extraklasse eben von 1927. Aus den 30er Jahren habe ich Schuhe von Jesse Owens. 40er Jahre ist nicht so prickelnd, klar. 50er Jahre der erste Weltrekord von Puma mit einem Spike mit Heinz Fütterer. Dann kam natürlich Armin Harry. Auch da habe ich den Original-Spike von ihm bekommen. Dann kamen die großen Fußballer, Eusebio, Portugal. Dann kam natürlich Pelé. Also es geht immer so weiter. Jedes Jahrzehnt hat eigentlich seinen Schuh. Meine wertvollsten Schuhe, wo ich sage, da würde man wirklich viel Geld kriegen, ist zum Beispiel der Originalschuh von Pelé 1970 aus dem WM-Finale. Die Originalschuhe und Schläger von Boris Becker 1985, die ich damals sichergestellt habe nach dem Spiel. Also ja, oder Lothar-Schuhe oder Rudi Völler-Schuhe oder natürlich in der Neuzeit zum Beispiel Usain Bolt. Ich habe eine Vereinbarung mit Usain Bolt und ich habe tatsächlich von jedem Weltrekord, von jedem Olympiasieg immer ein Stück Schuh von ihm bekommen. Und das ist natürlich eine tolle Sammlung und da bin ich schon ein bisschen auch stolz drauf.
Kannst du dich noch an deinen allerersten Arbeitstag bei Puma erinnern?
Kann ich mich, ja, weil ich ein bisschen frustriert war. Ich hatte ja eine Karriere als Bundespolizist hinter mir, die ich dann abrupt beendet habe nach der Olympiade 1972, nach dem Attentat, wo ich da im Olympischen Dorf dabei war. Und ich habe dann Anfang 73 aufgehört und habe als erstes mal umgeschult als Programmierer und EDV-Operator bei Siemens. Und es ging mir also nach 2 Jahren so auf den Keks, immer nach Erlangen zu fahren. Und da habe ich einfach meinen Nachbarn, der zufälligerweise der Armin Dassler, also der Puma-Chef zu der Zeit war, gefragt, ob ich nach Herzogenaurach da kommen könnte und hier arbeiten. Und damals ging das noch über den Zaun und er gesagt, kannst du morgen kommen? Und dann habe ich gekündigt bei Siemens und tatsächlich 2 Wochen später dann habe ich auch dann bei Puma angefangen. Wie gesagt, der erste Job war EDV-Operator. Und wenn man von so einer Riesenfirma von Siemens kommt und dann in ein Zimmer reingeht, wo ein Computer steht, damals ein IBM-Computer, und denkt, oh Gott, wo bin ich jetzt hingelandet? Und es war alles in den alten, das alte Wohnzimmer der Dasslers war da noch an der Würzburger Straße, da war die EDV untergebracht. Und da war ich schon ein bisschen schockiert, aber ja, es ging ganz schnell, da habe ich mich eingewöhnt da.
Du hast den Namen Dassler gerade in den Mund genommen. Welche Rolle spielt auch Rudolf Dassler in deinem persönlichen Weg hier bei Puma?
Ja, Rudolf Dassler habe ich ja bei Puma selbst nicht mehr kennengelernt. Er ist ja 74 gestorben, aber ich habe ihn sehr gut gekannt, weil er ein Freund von meinem Onkel war. Und ich als Junge und dann auch Jugendlicher auch noch immer wieder die Privileg hatte, am Samstagnachmittag mit den Dassler und meinem Onkel zur Alpenmühl zu fahren, nach Greding, um dort am Fischwasser die Geschichten zu hören, die eben Rudolf Dassler da immer wieder vom Besten gegeben hat. Also ich habe ihn durch diese Begebenheit sehr, sehr gut gekannt, ja.
Wenn man sich ein Unternehmen heutzutage anschaut, Werbung, Marketing, das ist ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. 1980 war das noch nicht so ein richtig großes Thema.
Nee, das war eigentlich überhaupt kein Thema, muss man fairerweise sagen, sondern die Dachlers auf beiden Seiten haben versucht, erstmal Ausstattung, Mannschaften, Spieler, so viel es geht. Damals war ja auch noch so, dass wenn du eine Mannschaft unter Vertrag hattest, die komplette Mannschaft in Puma oder eben in Adidas spielen musste. Und so hat man versucht, so viele Mannschaften, wie es geht, überhaupt zu machen, um zu sagen, wir machen Werbung am Mann. Und als ich Armin Dassler, dann den Sohn von Rudolf Dassler, dann vorgeschlagen habe, ich würde auf die Werbefachschule gehen und wir gründen eine Werbeabteilung. Fairerweise muss ich sagen, weil mein Vater irgendwann abends gesagt hat, Adidas macht ja Werbeabteilung. Und das habe ich dann auch irgendwann den Dassler gesagt, dachte, wir brauchen auch eine Werbeabteilung. Und so habe ich also die Gelegenheit bekommen, was ja einmalig eigentlich war, dass ich tatsächlich eine Werbeabteilung aufbauen konnte. Am Anfang natürlich nur mit Katalogen, die ersten Anzeigen, aber eben es geht schrittweise vorwärts und mit dem Erfolg, den Armin Dassler ja dann auch in den 80er Jahren hatte mit Boris Becker und Maradona und mit Lothar, kam es plötzlich auch, wir machen TV-Spots, wir machen mehr, wir machen Kampagnen. Und das alles haben wir dann mitentwickelt mit einer Agentur in Stuttgart zusammen, haben wir dann wirkliche Werbestrategien entwickelt, bis eben die Dassler dann Ende der 80er Jahre ausgeschieden sind, ausbezahlt wurden. Dann kam ein großes Loch, aber dann kam auch natürlich auch die internationale Einstellung und die internationale Umstellung. Plötzlich gab es eine Marketingabteilung, eine nationale, eine internationale Marketingabteilung. Und mit Jochen Zeitz, der am Anfang ja auch ein Assistent von mir war, haben wir bald dann einen Marketingchef gehabt, der dann auch noch Geschäftsführer sogar wurde.
Im Claim Forever Faster steckt ja die Geschwindigkeit drin. Ist die Geschwindigkeit genau in dieser Branche, also in diesem Marketing, in dieser Werbestrategie, die du einfach brauchst heutzutage, vielleicht am besten auch zu sehen?
Also ich glaube schon, und Sportfirmen mit so einem Claim, Forever Faster, sagt eigentlich aus, was wir auch darstellen, dass wir eben die schnellsten Produkte haben, natürlich auch mit der Kommunikation die schnellsten sind und natürlich aber auch den Fachhandel am schnellsten bedienen. Also Forever Faster ist für mich eigentlich ideal und schlägt sogar den Hauptslogan Puma macht's mit Qualität, weil da haben wir ja festgestellt, besonders in den 80er Jahren, dass es gar nicht mehr gefragt war, Qualität zu machen, Schuhe aus Herzogenaurach zu bringen. Da kam Nike, die hatten noch nie einen Schuh gemacht in Deutschland. Die sind nach Taiwan, haben Billigschuhe hergestellt und sind innerhalb von fast 10 Jahren zum Weltmarktführer geworden. Also dieser Claim, macht's mit Qualität, ging irgendwann nach hinten los, weil die Dasslers eben da stehen geblieben waren und sagen, nee, das Beste kommt aus Herzogenaurach. Und das konnten wir uns eigentlich zu der Zeit auch gar nicht mehr leisten.
Du bist seit 4,5 Jahrzehnten in diesem Unternehmen. Es gab mit Sicherheit nicht nur schöne Zeiten.
Nee, auch das muss ich also sagen, klar, wie im Sport auch, es gab sehr, sehr viele ganz große Höhepunkte, aber es gab richtig große Täler auch und der Endpunkt war natürlich 89 mit den Ausscheiden der Dassler, wo bei uns hier in Herzogenaurach niemand mehr wusste, wie geht's jetzt weiter, und die Deutsche Bank hat übernommen. Deutsche Bank hat innerhalb von, ich glaube, 3 Jahren 4 verschiedene Vorstandsvorsitzende verschlissen und erst ab 93 mit Jochen Zeitz kam jemand, dem man erlaubt hat, du fährst es komplett nach unten, du machst richtig miese und dann bauen wir neu auf. Die Idee war, eine Teamsportmarke aufzubauen in Hamburg. Wir hatten ja Schweden als Anteileigner und wir sollten praktisch von Hamburg aus eine neue Teamsportmarke machen. Und da muss ich sagen, hat Jochen Zeitz und mit einer kleinen Truppe zusammen haben wir es fertiggebracht zu sagen, Puma ist mehr wie Teamsport, Puma ist Sport insgesamt. Und da ist uns gelungen und auch natürlich mit der nötigen Zeit, das neu aufzubauen. Und das war einer der größten Verdienste von Jochen Zeitz, dass er eben ermöglicht hat, nicht nur Teamsport, sondern einfach die Sportmarke Puma wieder neu aufzustellen.
Danach kamen ja noch andere, die dieses Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ein wirklich in die Welt hinaus strahlendes Unternehmen. Diese Herrschaften hast du ja auch begleiten dürfen.
Habe ich auch begleitet, genau. Wie gesagt, wenn du halt erfolgreich bist, und das war Jochen Zeitz ja lange, lange Jahre, war ja 20 Jahre lang da, irgendwann hat man sich versteift, mehr Mode zu machen. Und das war natürlich der Fehler. Ich habe immer wieder gewarnt, man kann es auch noch nachlesen bei Rudolf Dassler, Puma ist eine Sportmarke, keine Modemarke. Aber man hat ja sehr, sehr, sehr viel Geld verdient Anfang der 2000er Jahre und man ist einfach zu weit vom Sport weggegangen. Und das Ganze wurde erst richtig wieder richtig gestellt mit Björn Gulden. Muss man so sagen, 2012, glaube ich, ja, 2012 ist er gekommen und wir hatten damals 3 Milliarden Umsatz. Und ich habe in irgendeinem Gespräch, ich habe ihn gekannt von früher, weil er Freund von Jörn Andersen war oder ist. Und ich habe ihm gesagt, Puma ist eine Sportmarke und die könnte 10 Milliarden Umsatz machen. Wir hatten 3 Milliarden. Da hat er damals schallend gelacht und gesagt, ja, schöner Traum. Er hat nur das gemacht, was Rudolf Dassler vorgegeben hat. Er hat uns zurückgeführt zum Sport. er versteht was vom Sport, er kommt aus dem Sport, er hat Sportmarketing neu aufgestellt bei uns und das waren natürlich ganz, ganz, ganz erfolgreiche Jahre. Und wenn wir jetzt an die 9 Milliarden, 10 Milliarden Grenze kommen, dann ist eigentlich das, was ich damals schon prophezeit hat, wenn wir uns konzentrieren, dann werden wir das auch machen.
Man sollte also ein bisschen mehr auf Helmut Fischer hören.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also die Leute sind alle so hoch studiert und ich komme aus der Praxis, aber manchmal hilft die Praxis auch halt sehr. Und ich bin ja Berater, also ich sage gerne meine Meinung. Ich sage immer auch meinen Jungs, ihr werdet nie hören, macht es so oder so, sondern ich habe die und die Fehler gemacht. Die könnt ihr auch machen oder ihr macht eben besser. Und das ist besser, als wenn du laufend irgendjemand belehrst und sagst, du, wir haben das so gemacht, so gemacht, so gemacht. Und das kommt gut an und deswegen, ja, im Moment habe ich noch keine Lust, wenn ich gesund bleibe, auch mit 75 da aufzuhören.
Gibt es denn eine Sache, die du jetzt, wenn du könntest, anders machen würdest?
Schwere Frage, was ich anders machen würde. Ich weiß nicht, vielleicht die Einflussnahme, wo ich gemerkt habe, dass wir so weit vom Sport wegkommen, die einzelnen Leute vielleicht öfters angesprochen zu haben. Das glaube ich, war vielleicht ein Fehler. Auf der anderen Seite war ich nie mehr wie Marketingleiter. Also ich war keiner Führungsposition und da den Vorstand irgendwelche Konzepte zu zeigen, habe ich nicht gemacht. Vielleicht so.
Wir waren ja vorhin gerade mal kurz in deinem Büro.
Ja.
Da liegen ja wirkliche Schätze herum. Aber was würdest du denn sagen, sind so die drei Puma-Stücke deiner Sammlung, die nie und nimmer jemand aus deinen Händen bekommen würde, die unbedingt da bleiben würden? Das sind einfach die Trüffel.
Also klar, also das erste ist für mich natürlich der schnellste Schuh der Welt, 9,58 von Usain Bolt. Den habe ich eben, den rechten. Denn ist für mich also ein kleines Heiligtum. Dann, ich habe es schon erwähnt, der Schuh von Pelé von 1970. Pelé war zu der Zeit auf den Höhepunkt, eines war der Höhepunkt seiner Karriere, zum dritten Mal Weltmeister mit Brasilien. Ich habe ihn 82 dann das erste Mal persönlich dann auch kennengelernt. Und ja, toller Mensch auch. Ja, dann habe ich einen Schuh von Maradona und wer Maradona ein bisschen kennt, der weiß, wie verrückt der war, aber auch, wie genial er Fußball gespielt hat. Auch da habe ich einen Originalschuh. Was habe ich noch? Natürlich Boris Becker. Klar, den Originalschläger von 85, 86. Die Originalschuhe von 85, 86. Das sind schon alles Schätze, die ich da habe. Aber auch von meinem Freund Lothar, den Originalschuh von 1990, Weltfußballer, Weltsportler in Mailand geworden. Also auch da habe ich den Schuh von ihm. Es gibt genügend, also die mir da schon ein bisschen ans Herz gewachsen sind und die ich nicht hergeben würde.
Über Lothar Matthäus hast du gerade gesagt, dein Freund. Du hast auch ein freundschaftliches Verhältnis zu Boris Becker. Du kennst Pelé. Du hast sie alle gesehen, du hast mit allen gesprochen. Sind das wirklich solche Superstars oder hast du sie dann doch auch mal als Menschen kennengelernt?
Also das Wichtigste, glaube ich, in meinem Leben, was ich aus dem Job gelernt habe, ist, dass es auch nur alles Menschen sind. Und wenn du ein bisschen mit denen zusammen und wenn sie Vertrauen haben, dann sind sie wie du und ich. Die müssen nach außen ganz anders auftreten und die schützen sich einfach und da wird man schnell arrogant, da wird man schnell auch überheblich. Aber bloß, wenn du den 100. irgendwann abweisen musst, weil er dir wirklich auf die Bälle geht, dann bist halt so. Und das habe ich also, wie gesagt, kennengelernt oder gespürt, dass es alles nur Menschen sind. Und so habe ich das auch besonders in den letzten 10, 15 Jahren, wo ich jetzt dann auch mit Abstand ein bisschen von dem Ganzen weg ist, kennengelernt, dass auch ein Agi Watzke oder mein Freund Rudi Völler, dass die alle so einfach Freunde sind, wenn man eben privat ist und wenn man weiß, man kann über das und das sprechen und ich muss nicht irgendjemand was anders erzählen dann oder ich muss das weitererzählen. Ich war am Wochenende nochmal mit Matthias Sammer unterwegs, der jetzt ja BVB berät und auch da waren wir uns klar, Wir haben uns vorher nie gekannt. Wir hatten uns nur kurz kennengelernt. Da war der Trainer bei Stuttgart. Ja, da habe ich ihn kennengelernt. Und innerhalb von 2 Tagen, wir waren gemeinsam in Marbella da beim Trainingslager, haben wir was aufgebaut, wo du sagst, da hat er mir internes erzählt. Und er sagte, ich weiß, dass du das für dich behältst. Und mit der Meinung, ja, das ist das Wichtigste, glaube ich. Und deswegen bin ich auch so gern Berater hier, weil man eben da merkt, ach Mensch, ja, die Leute haben ja, können ganz schnell Vertrauen zu dir haben, weil sie wissen, du sagst es nicht gleich weiter.
Dieses Vertrauen besteht ja immer noch. Du hast ja noch Kontakt zu dem einen oder anderen, nach wie vor.
Ich habe eigentlich zu allen noch Kontakt, die ich auch betreut habe. Muss ich also, wer sein außerdem eben, die sind gestorben, wie Pelé, wie Maradona. Ja, ich habe Michael Schumacher als einer der letzten kennengelernt. Der war 2013 nochmal hier. An einem Abend hier haben wir den Walk of Fame eingeweiht und der hat mir einen Schuh mitgebracht und hat mit den Worten sich verabschiedet: Helmut, bei dir ist der Schuh besser aufgehoben wie bei mir. Das war seine letzte Worte. 2 Wochen drauf hat er den Unfall gehabt.
Zu wem hast du denn noch ein richtig, richtig gutes freundschaftliches Verhältnis?
Lothar, Boris, Rudi Völler, also man kann sie aufzählen. Eigentlich alle, die ich betreut habe. Alle, die ich betreut habe.
Jürgen Klopp steht in deinem Buch drin,
Genau.
hat über dich gesagt, Helmut ist die Seele hinter der Marke Puma.
Ja, ich war dabei bei den ersten Verhandlungen. Ich habe das ja auch angeschoben damals als Sportmarketing leider noch, dass Puma endlich wieder einen großen Verein bekommt. Und wir haben verhandelt mit BVB, mit AG Watzke. Und beim zweiten Termin war Jürgen Klopp schon dabei. Und trotzdem wir nie einen Berührungspunkt hatten, hat er nach einer halben Stunde zu mir gesagt, musst du auch mal zum Pinkeln? Sag ich, ja. Dann sind wir raus und er hat gesagt, wenn du dabei bist, machen wir Puma. Ich hab, was meinst du mit das? Ich möchte nur, dass du dabei bist. Und er hatte mich nicht gekannt. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, ich bin dabei. Ja, und das Zweite war, hat er gemeint, du musst dafür sorgen, dass die Originalanzüge von Gladbach umgefärbt werden in den BVB-Farben, weil diesen Anzug müssen wir haben. Das ist der 7-Zentimeter-Anzug, also T7, und auch das haben wir ihm erfüllt. Und ja, und seitdem haben wir eine Freundschaft. Er hat ja auch mal, steht auch in meinem Buch drin, nach dem Wechsel zu Adidas, wo jeder gesagt hat, ah, was hat Ihr Freund dir da angetan, hat er geschrieben, uns werden weder 1 noch 3 Streifen jemals trennen. Also, und so ist unser Verhältnis bis heute eben auch. Wir schreiben uns einmal in der Woche oder rufen uns an, tauschen sehr viele private Sachen aus, gar nicht mehr so viel vom Fußball. Liverpool ist ja auch nicht Puma, er ist ja auch inzwischen bei Adidas. Also darüber, aber es gibt so viele andere Sachen, die uns privat verbinden, eben Familien und so weiter. Und ja, das also bis zum heutigen Tag.
Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn so jemand nach einer kurzen Zeit, der ja wirklich auch permanent mit Mannschaften, mit Menschen zu tun hat, sofort einschätzen muss, der passt in meine Mannschaft, der passt nicht, der Charakter, den mag ich weniger. Aber wenn so jemand innerhalb kürzester Zeit zu dir kommt und so sagt, pass auf, dein Gesicht, das gefällt mir, mit dir arbeiten wir zusammen. Was ist das für ein Gefühl?
Also ist natürlich ein tolles Gefühl, ist aber auch wieder die Bestätigung zu sagen, wenn du ehrlich bleibst, wenn du fair bleibst, dann kannst du Leute überzeugen, auch wenn wir in diesen Haifischbecken, sage ich immer, mit Adidas und Nike, der ja noch viel größer ist, der kleinste sind und trotzdem können wir Leute überzeugen, weil wir eben glaubhaft sind. Und das macht mich dann schon irgendwie stolz, dass der gesagt nach, ja, wie gesagt, nach einer halben Stunde, bist du dabei, dann sind wir auch dabei. Und das macht dann stolz, dann klar.
Die Bodenhaftung?
Die Bodenhaftung, ja, ich habe sie nie verloren, muss ich ehrlich sagen. Ich bin halt Herzog Auracher und bleib Herzog Auracher, bin Franke und bleib Franke. Ich hatte mehrere Angebote. Größte war damals, wie Reebok eingestiegen ist. Ich konnte nicht zu Reebok gehen. Kam für mich nie in Frage. Hatte das schon gar nicht. Weil da kann ich gar nichts mit anfangen mit dieser Firma. Aber gut, also ich bin bei Puma und bleib bei Puma und die anderen sollten ihren Job machen, wir machen unseren Job. Und ich weiß, und das haben wir mit Björn immer wieder besprochen, wir sind auf dem Weg zur besten Sportmarke der Welt. So. Und da wird auch ein Wechsel von Björn Gulden nichts daran ändern.
In dieser Zeit bei Puma hat es unheimlich viele verschiedene Produkte gegeben. Was würdest du sagen, war das Puma-Produkt schlechthin, was ganz einfach auch diesen Aufschwung einfach gebracht hat?
Also es sind für mich zwei Produkte. Der eine ist der Suede, also der erste Velour-Lederschuh, Trainingsschuh, teilweise sogar Wettkampfschuh. Und der andere ist natürlich der Puma King, weil Puma King unsere stärkste Waffe im Fußball ist und war, weil Rudolf Dassler damals schon ziemlich schnell gesehen hat, ich kann nicht mithalten mit Adidas, aber ich suche mir den Besten und der kriegt meinen besten Schuh, den Puma King. Und das ist eine Philosophie, die bis heute durchgezogen ist, auch wenn sich die Namen natürlich der Schuhe immer wieder verändert haben. Aber der King und der Suede sind für mich tragende Säulen eigentlich für jeder Kollektion.
Was ist dein Lieblingsschuh, den du am liebsten trägst?
Mein Lieblingsschuh ist der Suede, weil da habe ich ungefähr so 40 verschiedene Farben daheim. Also ja, also das ist der Suede, ja.
Du hast dein Verhältnis, sage ich mal, zu Adidas schon mal angesprochen. Gibt es denn eine ganz, ganz wilde Geschichte aus deiner Zeit hier bei Puma, die du uns vielleicht hier erzählen könntest, die du mit uns teilen würdest?
Ja, es gibt natürlich viele Geschichten und diese Feindschaft der Dassler-Familien ist ja nicht erfunden und auch die Teilung Herzogenaurachs damals zwischen Adidas und Puma ist nicht erfunden. Es gab einfach diesen Familienstreit und dieser Streit wurde von den Dasslers absichtlich in die Firma, in die Stadt getragen. Und da gibt es natürlich viele Geschichten zu erzählen, zu sagen, das war schwer oder das ist unfair und so weiter von Adidas gewesen. Also da könnte ich natürlich 1000 Geschichten erzählen, aber das ist ja lange her.
Es gibt ja auch eine Geschichte, den Neubau betreffend mit den Freunden der drei Streifen.
Den Neubau, ja, genau. Irgendwann sind wir ja hier hochgezogen, also außerhalb von Herzogenaurachs und wir sind innerhalb von 2 Jahren schon an die nächste Grenze gestoßen und dann kam eben die Idee, auf der anderen Straßenseite der Bundesstraße ein weiteres Gebäude zu machen. Und da war lange, lange Jahre war die Planung, mit einem Tunnel das zu verbinden, bis dann einer auf die Idee gekommen ist, wir machen eine Brücke, wir machen das neue Tor nach Herzogenaurach hinein und ich glaube, keiner hat gedacht, dass wir da auf so viele Widerstände stoßen, unter anderem ich auch von Adidas, wo immer wieder Einspruch erhoben wurde, das Gott sei Dank dann nie stattgegeben wurde und so müssen halt jeden Tag immer noch die Adidas-Knechte durch die Puma-Brücke fahren, dass sie zu Adidas kommen.
Und das Optische stört sie ja auch, die Freunde von Adidas.
Hat sie auch gestört. Also da gab's schöne Geschichte. Eine aus der Rechtsabteilung, wahrscheinlich irgendein Assistent, der hatte als entdeckt, dass in so einer Pylone hier, an der die Brücke aufgehängt ist, oben drinnen 3 Querbalken sind. Und er hatte gemeint, uns einen Brief zu schreiben, dass hier das Adidas-Magenzeichen verwendet wurde und er sich das doch verbietet. Und das haben wir aber dann geklärt. Gulden und Heiner zusammen haben das dann geklärt, dass es also angeblich nur ein Versehener, ja.
Ist es so, entweder Puma oder Adidas, in between gibt's nichts?
Ja, so mal so, es wechseln ja sehr viele Leute inzwischen hin und her. Was früher war, ist vergessen. Klar, wir sind beide Globetrotter, wir wissen, wir sind mit Herzogenaurach jetzt nicht am Nabel der Welt, aber hier sitzen eben 2 der größten Sportartikelfirmen und dieses Puma-Jahr für immer, das gibt's nicht mehr und es gibt aber Adidas nicht mehr, weil es eben jetzt Globetrotter drin mit sehr, sehr, sehr vielen jungen Menschen, die eben dann auch mal wechseln und ja.
Du hast dein Buch schon angesprochen. Ja. Das ist ja eine Herzensangelegenheit von dir gewesen.
Ja, ich wurde ja vor der Wahl gestellt, 45 Jahre, kriegst du eine Prämie oder eben, ich könnte ein Buch schreiben. Und nachdem bei einer Prämie die Hälfte schon weg ist an Steuern, habe ich gesagt, nee, also ein Buch, das wäre eigentlich mein Traum. Und ich habe ja viele Geschichten erlebt und ich habe tatsächlich dann eben mit einem Journalisten in Berlin den Bernd Bohlens heißt er, habe ich eben ein Buch gemacht. Im Grunde genommen habe ich die Geschichten geschrieben und er hat eigentlich nur die fränkische Satzstellung in deutsche Satzstellung gebracht. Also ich wollte keinen Ghostwriter, aber ich wollte schon jemanden, der eben einen Ablauf schreiben kann, und das hat er auch gemacht. Ja.
Also dieses Buch ist 100% Helmut Fischer.
Dieses Buch ist 100% Helmut Fischer. Bisschen vielleicht viel Privates, aber ich habe ja kein Boomer-Buch alleine, sondern ich habe eigentlich eine Biografie über mein Leben geschrieben. Und ja, also wir haben jetzt die Auflage, glaube ich, 5000, ist nur deutschsprachig, also kleines Problem eben hier, können also nicht so viele mehr Deutsch. Deswegen machen wir im Moment ein englisches E-Book, das dann Mitte des Jahres dann für alle zur Verfügung steht.
Viel Privates. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Privates von dir erfahren. Deswegen habe ich hier noch ein paar so private Fragen an Helmut Fischer. Nämlich, was kann Helmut Fischer auf den Tod nicht leiden?
Was Helmut Fischer auf den Tod nicht leiden? Weiß nicht. Verstehe heute noch nicht, dass jemand bei Adidas arbeiten kann, aber gut.
Der musste sein.
Der musste wahrscheinlich sein.
Worüber kannst du lachen?
Lachen kann ich am meisten über fränkischen Humor. Also Michel Müller ist ein guter Freund von mir. Ich kenne Klaus Karl Kraus hier in dem Bereich. Also da kann ich richtig lachen, wenn wir uns selber verarschen als Franken. Und das gefällt mir schon, ja.
Beruflich, was war das größte Glück?
Ja, das größte Glück war natürlich, dass ich als Newcomer hier bei Puma eine Werbeabteilung aufbauen konnte und mir sogar noch die Zeit gegeben wurde, die Werbefachschule zu Ende zu studieren und dann anzufangen. Und das würdest du in dem Sinne nie mehr finden.
Privat, was war das größte Glück?
Größte Glück, ja, ich habe zwei gesunde Kinder, mein Sohn ist 45, meine Tochter ist 33 und ich bin letzten Jahr nochmal Vater geworden. Mit meiner Lebensgefährtin zusammen haben wir also eine kleine Maria Magdalena nochmal, und es ist die größte Herausforderung meines Lebens, mit 73 da nochmal Vater zu werden und auch für dieses Kind da zu sein.
Aber ist sie vielleicht jemand, der dich so jung hält, wie ich dich jetzt hier erleben darf?
Ja, viele sagen es, die hält dich jung. ja, ist einer der Parameter, stimmt. Zwar nicht ganz einfach, gebe ich zu. Aber eben, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Jetzt wird es ja schon 2 Jahre, die kleine Maria Magdalena da aufwachsen zu sehen.
Hast du ein Laster?
Ein Laster? Weiß ich nicht. Ich denke mal, ich nasche zu viel, ja. Ich habe nie gutes Gewicht, seitdem ich nicht mehr Sport mache. Aber ja, ich nasche sehr gern.
Hältst du es dann lieber mit Gummibärchen oder mit Schokolade?
Schokolade.
Schokolade. Was ist deine größte Stärke?
Meine größte Stärke, mein Tiefpunkt meines Lebens war, als mir 2015 von einem Arzt gesagt wurde, dass ich Darmkrebs habe. Und nach einer Schockzeit von 3 Monaten habe ich gesagt, das kann nicht sein, du musst das auch überwinden. Und das war für mich mit der Chemo, mit der ganzen Bestrahlung und natürlich mit der großen 7-Stunden-Operation für mich die größte Herausforderung, aber auch der größte Ansporn zu sagen, ich komme zurück. Und ich bin im Juli 15 erkrankt und war im Januar wieder im Geschäft. Ja.
Kam dir da vielleicht auch ein bisschen zugute, dass du in dieser Sportwelt, wo ja Aufgeben nie eine Option ist, zu Hause warst, zu Hause bist?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich war ja auch vorher, deswegen war ich so überrascht. Ich bin nach meiner Fußballkarriere 10 Jahre Marathon gelaufen, habe 10 Städte-Marathon gelaufen, habe trainiert, nur für mich bis zum Abwinken. Und das hat mir dann alles geholfen. Zwar nicht, dass ich erkrankt wurde, aber dass ich dann eben diese Dinge durchgestehen habe. Und ich bin erst nach der 5. oder 6. Chemotherapie, dann habe ich die ersten Anzeichen erstmal gemerkt. Und da habe ich gut dagegen gehalten. Also das ist für mich schon, das war die Herausforderung meines Lebens, neben meiner Kleinen da, ja.
Großes Kompliment. Was würdest du sagen, ist deine größte Schwäche? Neben der Schokolade vielleicht?
Meine größte Schwäche, boah. Manchmal entscheide ich mich zu schnell, immer noch. Und zu schnell in Gut und Böse und erst danach überlege ich. Also das kommt komischerweise auch mit 75 immer wieder erwische ich mich dabei zu sagen, das hast du einfach zu schnell entschieden.
Sind wir jetzt nicht aber an dem Punkt, wo wir wieder zu Jürgen Klopp eigentlich zurückgehen müssten, wo die Geschwindigkeit genau das Positive war, einfach schnell zu erkennen, der ist so, da sind wir so ein bisschen, ja, jetzt an so einer Weggabelung, entweder schlecht oder gut, das weiß man eigentlich nicht, oder? Erst wenn man den Weg gegangen ist wahrscheinlich.
Genau, deswegen, wie gesagt, waren viele Entscheidungen ja richtig, aber einige, nach meinem Dafürhalten, hätte man anders machen können. Zwar nicht falsch, aber das hätte man anders machen können, ja.
Hätte es anders probieren können.
Oder anders probieren können, ja, so vielleicht besser.
Hast du ein Lebensmotto?
Nee. Forever Faster ist für mich genauso gültig wie für jeden bei Puma hier. Und das genügt mir eigentlich, Forever Faster. Ohne zu übertreiben, ohne zu sagen, ich will ewig jung bleiben oder nicht zu wissen, dass mit 75 eigentlich nicht normal ist, dass du hier zwischen den ganzen Jungen da bist.
Du hast erzählt, du hättest zum Afrika Cup gehen können jetzt erst die letzten Tage. Mhm. Wo möchtest du unbedingt nochmal dabei sein?
Gesehen habe ich eigentlich alles. Das entsteht eigentlich immer, wenn Puma irgendwo dabei ist. Und ja, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, weil ich alles an Sport gesehen habe. Und deswegen, es gibt nichts, wo ich sagen könnte, da muss ich dabei sein.
Wo würde Helmut Fischer gerne mal Urlaub machen?
Erstens nochmal, im Moment kommt Urlaub nicht in Frage wegen unserer Kleinen. Und dann hatte ich 20 Jahre lang eine Wohnung in Mallorca, die ich dann leider nach meiner Scheidung verkaufen musste. Mallorca ist mir da schon als zweite Heimat. Und wenn man sich auskennt in Mallorca nach 20 Jahren auch, dann würde ich schon sagen, Mallorca werde ich auch wieder zurückgehen. Oder gehe ich auch wieder irgendwann zurück.
Als Franke, was isst du am liebsten?
Bratwurst mit Sauerkraut.
Drei im Weckler.
Na, ich bin normaler Franke, also kein Nürnberger. Und wir essen ganz normale große Bratwurst, aber auch drei.
Mit Senf?
Ohne Senf. Bin der Kapreuz.
Was trinkst du gerne?
Also spätestens nach meiner Operation damals habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe noch nie in meinem Leben Bier getrunken, bin aber bekennender Weintrinker. Und da Rosé und das im Maßen trinke ich bis heute noch, ja.
Was fällt dir ein zum Begriff Basketball?
Ja, Basketball ist für mich einfach eine Sportart, die ich wahnsinnig gern anschaue, aber durch meine Körpergröße niemals in Frage gekommen ist. Und das habe ich immer bedauert, muss ich ehrlich sagen, weil ich das so bewundert habe. Und ich habe Basketballer kennengelernt, 1984, Ralph Sampson, 2,24 Meter. Dann bin ich genau bis zum Gürtel gegangen. Ich habe, Dassler hat gemeint, fotografier den mal, der ist ja bin größer wie du. Ich habe den nicht gekannt, da komme ich und der ist 2,24 und da mussten die Leiter holen. Ich habe ihn fotografiert. Also Basketball ist für mich einfach, ja, mir gefällt es. Ich habe auch mitveranlasst, dass damals Puma zurückgekommen ist zu damals Brose Bamberg. Wir haben Bayreuth unter Vertrag genommen da, weil nach 2018 ja wir komplett wieder in Basketball eingestiegen sind. Und meine erste Ding war, zum Matthias Bäumer zu gehen und sagen, Matthias, lass uns Bamberg wieder unter Vertrag nehmen. Ich kenne da eine Geschichte von früher und ich war ja damals wirklich mit dabei, FC Bamberg. Damals hat es sogar noch geheißen am Anfang. Ja.
Du hast mir erzählt, du bist gerne mal in der Halle beim Basketball in Bamberg.
Ich bin immer wieder und ich habe aber jetzt gesehen, dass immer mehr Leute von Puma aus diese Karten beanspruchen und ich habe jetzt schon ein paar Mal Absage erhalten, weil es eben dann eben keine Karten mehr gegeben hat. Aber ich hoffe, dass ich ziemlich schnell auch wieder hinkomme.
Was fällt dir ein zum Begriff Loyalität?
Loyalität ist für mich einfach seine Werte leben. Ja, und da gehört eben dazu, dass ich auch loyal bin gegenüber jemandem, der mir Gutes getan hat, gegenüber, ja, selbst Firmen wie Adidas, zu sagen, okay, die sind da, die machen einen guten Job, Die mussten zwar unseren Chef hier abwerben, aber nichtsdestotrotz, das ist für mich kein Grund, Adidas schlecht zu machen.
Die wissen ja anscheinend, was gut ist.
Ja, genau. Und so viel gibt's nicht, so viel Gute gibt es nicht am Markt. Also haben sie sich natürlich unseren gesucht, leider. Aber gut.
Dich haben sie nie probiert, drüber zu ziehen?
Nee.
Wäre absolut aussichtslos gewesen.
Ich hatte ein Bewerbungsgespräch 1977 bei Adidas. Hat mein Vater organisiert, da wäre ich in die ID-Abteilung, EDV-Abteilung, wollte ich da, und bevor ich zu Puma bin. Und dann habe ich aber eine Frau kennengelernt, die bei Puma gearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, für mich käme nie in Frage, zu Adidas zu gehen. Ich bin auch nicht zum Bewerbungsgespräch gegangen. Also,
wie steht es um deine Träume?
Meine Träume, das Wichtigste, das habe ich kennengelernt seit 2015, ist, dass du gesund bleibst. Dass du gesund bleibst, dass du die Verantwortung, die ich jetzt nochmal auf mich genommen habe, mit 73 nochmal ein Kind zu haben, dass du so lange wie es geht dabei bist, das mit zu begleiten. Das ist für mich einfach so ein Lebenstraum, so lange wie möglich mit Maria Magdalena jetzt sie aufwachsen zu sehen. Also das ist für mich schon ein Traum, aber das Allerwichtigste ist einfach Gesundheit.
Wie steht's um den ersten FCH?
Ja, FCH, ich bin seit 1959 Mitglied beim FCH. Es war halt der Verein, der eben A, Puma damals schon war, und B, einfach, ja, die Hälfte der Klasse war ASV Herzogenaurach, die andere Hälfte war FC Herzogenaurach, und ich habe da alles probiert, nach oben zu kommen. Spätestens in der Landesliga habe ich gemerkt, es reicht nicht aus, und habe das auch akzeptiert, habe mich dann auf meinen Beruf, wie gesagt, bin dann Polizist geworden, und habe dann in Niederndorf gespielt, in Herzogenaurach in der zweiten Mannschaft gespielt. Also irgendwann habe ich gemerkt, es reicht nicht, aber FC Herzogenaurach bin ich bis heute treu, und wir versuchen den auch zu unterstützen, im Gegensatz zu früher, nicht mehr mit Geld, sondern eben mit Ware und eben auch mit unseren Verbindungen, und das ist für mich schon wichtig, FC Herzogenaurach, ja.
Ein Begriff habe ich noch hier stehen, die Raubkatze.
Ja, die stärkste Waffe von Puma ist die Raubkatze. Das ist so, seit 1968, da gibt es ja diese schöne Geschichte, wo Rudolf Dassler ein neues Logo für seine Textilien wollte, und einen Grafiker, Lutz Backes heißt er, lebt heute noch in Nürnberg, ein freier Grafiker, den Auftrag gegeben hat, und ich habe die Unterlagen dazu, da schreibt er, geh in den Tiergarten in Nürnberg, schau, ob du einen Puma siehst, und mal mir einen schönen Puma, der einzelstehend ist, und so weiter. Und der Lutz Backes ist zurückgekommen und gesagt, Herr Dassler, ich habe keinen Puma gefunden, aber ich habe einen Bander gemalt und habe einen Puma-Kopf aufgesetzt. Dassler hat ihn dann nochmal gefragt, was bist du dafür? Ich biete dir 600 Mark oder eben du bekommst einen Pfennig pro verkauften Artikel. So war das Geschäft, so ist es auch niedergelegt worden. Und Lutz Backes hat sich im Nachhinein natürlich zu seinem Ungunsten für diese 600 Mark entschieden. Er schreibt ja auch in seinem Buch selber, das waren für mich 2 Monatsgehälter. Ich habe mal nachgerechnet, er wäre jetzt ungefähr so bei 14 Millionen Euro, wenn er also die andere Variation genommen hätte. Und deswegen hat er auch immer wieder mit Puma gestritten, immer wieder Puma verklagt, vergisst immer wieder, dass er das war, der beim Notar hinterlegt hat bei Eidestadt, mit 600 Mark ist es alles abgegolten. Also ist eine traurige Geschichte für ihn, für uns eben die Entstehung dieser Raubkatze, und für mich die stärkste Waffe, die Puma hat gegen alle anderen Marken.
Du hast dieses Archiv der Schuhe hier angesprochen, das ist ja auch dein großes Ziel, dein großer Wunsch noch für die Zukunft hier im Hause Puma.
Genau, das war eigentlich mein Bestreben zu sagen, okay, diesen 7.500 Schuhe, die ich gesammelt habe, privat, dass ich die A zur Puma zurückbringe, habe ich gemacht, und dass wir die jetzt kategorisieren, die werden aufgenommen, gescannt, und ich schreibe fast zu jedem eine Geschichte dazu, und diese Geschichten werden jetzt als nächstes bei Microsoft eingepflegt. Das heißt, ich hoffe, in den nächsten 4-5 Jahren kann jeder Puma-Mitarbeiter auf den Knopf drücken, Schuh 1978, so, und das ist einer meiner Lebensziele da, ja.
Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch vielen, vielen Dank zu sagen, lieber Helmut, für deine Zeit hier für die Auszeit, den Bamberg Baskets Podcast, präsentiert von Rausch, Spedition und Logistik. Und ich habe das so eingeführt, dass nicht ich das Ganze hier abbinde, sondern mein Gast. In dem Fall bitte ich dich einfach, ja, das letzte Wort, es gehört dir.
Ja. Erstmal nochmal danke natürlich, Sven, die Gelegenheit zu kriegen, eben diesen Podcast zu machen. Zum anderen viel Glück natürlich und natürlich den Baskets Bamberg für die laufende Saison alles, alles Gute zu wünschen. Und ich bin stolz, dass wir Bamberg unter Vertrag haben. Let's go!